Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu Beginn des Semesters und zu dieser Vorlesung über Biologie und Ethik. Ich begrüße zunächst die mir schon bekannten Gesichter, dann natürlich auch die Unbekannten. Alle sind mir herzlich willkommen. Was wollen wir in dieser Vorlesung uns überlegen? Biologie und Ethik. Was gibt es da für Verbindungen, Streitpunkte, Kontroversen, Möglichkeiten und so weiter? Ich beginne ganz unkonventionell mit einem Gedankenexperiment und bitte um Ihre Mitarbeit. Sie finden irgendwo eine Brieftasche mit 10.000 Euro. Sie sind erstens sicher, das hat sie niemand gesehen. Zweitens ist in der Brieftasche kein Ausweis, gar nichts. Nichts, was darauf hinweist, wer diese 10.000 Euro verloren haben könnte. Was machen Sie? Bringen Sie das zur Polizei? Oder zum nächsten Fundbüro oder behalten Sie das. Ich bitte um Vorschläge. Tun Sie sich für nichts an, das ist nur ein Gedankenexperiment. Was würden Sie machen?
Bitte. Das weiß ich erst in der Situation.
Bitte?
Das weiß ich erst in der Situation. Ich kann mir jetzt was vorstellen, aber das muss nicht stimmen.
Okay, gut. Ein möglicher Vorschlag. Weitere Vorschläge?
Ich bringe es zur Polizei. Weil ich damit rechne, dass der Lehrer vielleicht sich gar nicht
meldet. Ja, wie gesagt, Sie wissen nicht, wer das ist.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja. Er meldet sich nicht, nach einem Jahr
bekomme ich dann. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Was kann man noch machen? Warum nicht einfach behalten? Bitte, 10.000 Euro, du hast heiterem Himmel. Da wären früher 140.000 Schilling. Schönes Geld eigentlich, in Zeiten wie diesen. Ich habe diese Frage immer wieder auch bei früheren Seminaren aufgeworfen und darf Ihnen vielleicht kurz erzählen, was da so für Antworten kamen. Also ein Student hat mal gesagt, er würde es auf jeden Fall abgeben, weil er den Finderlohn ja bekommt, 10%, also immerhin dann wären das 1.000 Euro. Und er hat die Befriedigung, etwas Gutes gemacht zu haben. Andere hat gesagt, ne, er will das auf jeden Fall behalten, denn wie gesagt, man weiß nicht, wem das gehört, niemand hat ihn gesehen, also warum soll man das abgeben? Ich habe dann immer wieder gefragt oder gesagt, bitte vergegenwärtigen Sie sich, das Geld könnte zum Beispiel dem Herrn Hannes Androsch gehören, der natürlich gar nicht bemerkt hat, dass er verloren hat. Wäre eine Möglichkeit, eine zweite Möglichkeit, und das Geld könnte einem verzweifelten Familienvater gehören. Das war der letzte Kredit, den ihm die Banken noch gewährt hat, um seine kranke Frau in die Schweiz schicken zu können zu einer Operation, sofern sie ein paar Euro dafür überhaupt genügt. Hat er bemerkt den Verlust und hängt sie auf. Darauf sagte eine Studentin dann, nein, das glaubt sie nicht, also nicht, dass sie der nicht aufhängt, aber jemand, der in so einer Situation ist, der verliert keine 10.000 Euro. Der geht so damit nach Hause. Der wird ganz bestimmt das nicht verlieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese 10.000 Euro, sagen wir, dem Herrn Hannes Androsch gehören oder dem Karl-Heinz Grasser, ist eher gegeben, als dass es einem armen Schlucker gehört. Ich habe dann bei anderer Gelegenheit die Summe erhöht auf 1 Million Euro. Da sah das ganz anders aus. Da haben die meisten gesagt, naja, also abgesehen davon, dass man 1 Million Euro eher selten findet, wie Sie sich denken können, die liegen nicht irgendwo am Schottentor oder in einem Weingarten in Nussdorf herum, aber da haben einige gesagt, also Hände weg davon, wenn wer 1 Million irgendwo liegen lässt, das ist schon eine verdächtige Person, also da ist es besser, nicht, das Geld nicht anzufassen, damit nicht zur Polizei zu gehen und auch nicht nach Hause zu tragen, denn der, der 1 Million verliert, der findet einen. Das sind also Leute ganz anderer Kategorie. Und das ist psychologisch interessant natürlich, bei 10.000 Euro kann man sich einigermaßen gut vorstellen, da kann man auch einiges damit ganz konkret machen. Bei 1 Million ist das etwas schwieriger und vor allem, wie gesagt, die Überlegung, dass wer das verliert, und das geht nicht mehr rechten Dingen so. Das ist irgendeine mafiöse Organisation, die haben sich da irgendwo getroffen, da gab es einen Austausch von Rauschgift oder irgendetwas. Gut. Interessanterweise kam es so gut wie nie bei dieser Frage, so bleiben wir jetzt bei 10.000 Euro, auf die Idee, so oder so, egal ob das der Herr Andrus gehört oder einem in Not geratenen Familienvater, das Geld gehört nicht mehr. Unter allen Umständen müsste man es moralisch völlig korrekt abgeben. Okay, es gibt ein Gesetz, das Sie haben darauf hingewiesen, wenn sich ein Jahr lang niemand meldet, dann kann man das Geld behalten und so weiter, okay. Aber abgesehen davon, moralisch korrekt wäre es, das nicht zu behalten. Sie haben natürlich richtig gesagt vorhin, naja, das können Sie gar nicht wissen im Augenblick, dass ich theoretisch, nicht wahr, natürlich, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie heute auf dem Nachhauseweg 10.000 Euro finden, ist äußerst gering, das sowieso. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich glaube, das Größte, was ich mal gefunden habe, waren 50 Schilling, also 3,50 Euro. Und das war es auch schon. Mehr habe ich nicht gefunden auf der Straße. Vielleicht schaue ich zu wenig hin, aber die Leute tendieren nicht dazu, ihre Brieftaschen einfach irgendwo liegen zu lassen, wegzuwerfen und so weiter. Und wenn, dann bemühen sie sich in der Regel sehr, wieder zu ihrer Brieftasche zurückzukommen. Also moralisch richtig, wie gesagt, wäre auf jeden Fall das zurückzugeben, aber wir können es natürlich nicht so hundertprozentig wissen, was wir tun würden. Es hängt von der Situation ab. Natürlich, sagen wir, ein Student im ersten Semester, nicht wahr? Die Zeiten sind ja nicht so rosig, da findet 10.000 Euro mehr. Das könnte schon helfen, über das erste, zweite Semester hinweg vielleicht. Nicht? Warum das nicht behalten? Jemand, der ein paar Millionen sowieso hat, der wir mit 10.000 Euro nicht unbedingt brauchen, ich weiß, der wird es abgeben oder überhaupt nicht beachten. Es hängt also vielleicht doch von der Situation ab, was wir machen können. Hingegen möchte ich mit dem Beispiel gleich eines angeschnitten haben. Wir sind ständig, nicht nur jetzt in dieser theoretischen Form, praktisch mit moralischen Fragen konfrontiert. Im Alltag immer wieder die Frage, ja, soll ich das tun oder nicht? Soll ich denn das sagen? Soll ich dorthin gehen? Und so weiter und so weiter. Das sind ständige Fragen. Zum Glück sind das meist harmlose Fragen und es gibt auch weniger harmlose Fragen. Zum Beispiel, ein Arzt erkennt an seinem Patienten eine Krankheit, von der der Patient nichts weiß, die tödlich verlaufen wird. Der Patient hat noch nach medizinischen möglichen Prognosen vielleicht ein halbes Jahr zu leben. Soll der Arzt dem Patienten sagen, wie es um ihn steht, oder das verschweigen? Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Es mag von dem Patienten abhängen, von seiner gesamten psychologischen Struktur, seiner Erwartung und alles Mögliche. In einem Fall mag es vielleicht gut sein, wenn der Arzt die Krankheit verschweigt und gar nichts sagt und mit der fröhlich, mehr oder weniger fröhlich weiterlebt, als ob nichts geschehen wäre. Sterben wird er dann sowieso. Warum soll man dem dann schon ein halbes Jahr vorher sagen? Der soll doch in Ruhe weiterleben dürfen. Wenn er dann stirbt, ist er sowieso aus. In einem anderen Fall mag es angezeigt sein, das zu sagen, weil der vielleicht das halbe Jahr, das er noch hat, nutzen wird, um irgendwas zu machen, was er immer schon machen wollte, und das halbe Jahr dann für sich sinnvoll verbringen wird. Sinnvoller, als er es gemacht hätte, wenn er gar nichts von so einer Krankheit wüsste. Also eine scheinbar recht einfache Frage, das sind wir dann im Bereich der medizinischen Ethik, wir kommen im Laufe des Semesters darauf zurück, erweist sich doch als einigermaßen sehr kompliziert. Und das heißt, da können wir vielleicht gleich vorweg festhalten, dass wir moralische Fragen, das ist jedenfalls meine Überzeugung, nicht im Vorhinein grundsätzlich für jede erdenkliche Situation vorentscheiden können. Dass moralische Fragen bzw. Antworten auf diese Fragen vielfach abhängig sind von der jeweils konkreten Situation, von der Situation der jeweils verwickelten Personen, von Erwartungshaltungen, Hoffnungen, Wünschen, von Neigungen der betreffenden Personen und vieles andere mehr. Gut, aber damit eigentlich schon weit voraus, gehen wir jetzt mal noch zum Anfang. Zunächst eine ganz formale, technische Frage. Wer von Ihnen studiert Philosophie im Hauptfach? also das ist die überwiegende Mehrzahl. Wer ist in den ersten, also im ersten Studienabschnitt? Okay, der Rest ist dann in höheren Abschnitten, danke. Zur Vorgehensweise noch, also das ist eine Vorlesung, das haben Sie ja gesehen, und kein Seminar. Das heißt, es besteht weder Anmelde- noch Anwesenheitspflicht oder irgendetwas, damit ich aber niemanden vertreiben möchte. Alle sollen natürlich bei Möglichkeit kommen. Übrigens am nächsten Mittwoch entfällt die Lehrveranstaltung, weil ich im Ausland der Vortragsreise bin. Also in 2 Wochen ist dann der nächste Termin. Also in 2 Wochen und dann regelmäßig am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Gleich vorweg, obwohl ich da Zeit hatte, aber nur damit ich meine formale Pflicht, auch gewissermaßen eine moralische Pflicht, gleich erledige. Es wird 4 Prüfungstermine geben, wie das derzeit vorgesehen ist. 2 davon am Ende des Semesters, so Ende Januar, Anfang Februar. Und 2 dann zu Beginn des kommenden Sommersemesters im Laufe des Monats März. Ja, ich glaube, das wäre im Wesentlichen alles, was an formalen Umständen im Augenblick von Interesse sein mag. Literatur werde ich noch zusätzlich zu dem Buch, das ich von mir, also Bioethik, schon angegeben habe, im Laufe der Zeit natürlich angeben. Es ist ein ungeheures Thema, das wir hier behandeln. Und ein Thema, das in Zahlen, über das sehr viele Publikationen, sehr kontroverse Publikationen erschienen sind. Bevor wir konkret also die möglichen Verbindungslinien zwischen Biologie und Ethik uns mehr oder weniger systematisch anschauen, zunächst zu der Frage, was Ethik überhaupt ist oder was ich unter Ethik verstehe. Viele von Ihnen haben ja sicher schon Ethikveranstaltungen hier oder anderswo besucht, Vorlesungen, Seminare und werden vielleicht bemerkt haben, dass es gar nicht so einfach ist, eine allgemein akzeptable Definition von Ethik und auch von Moral zu bekommen. Ich unterscheide ganz klar zwischen Moral und Ethik, bitte das sich gleich vorzumerken. Moral oder auch Unmoral ist eine bestimmte Handlung, also moralisch oder unmoralisch kann eine bestimmte Handlung sein, während Ethik die philosophische Disziplin ist, die sich mit diesen Handlungen beschäftigt. Also Ethik oder Moralphilosophie ist die Disziplin, die sich mit dem Guten und Bösen im weitesten Sinne, also mit dem richtigen oder falschen Handeln befasst, Kriterien dafür festzulegen versucht, was ist gut, was ist böse, wann handeln wir richtig, wann handeln wir falsch, was sollen wir tun, nicht also die Grundfrage der Ethik im Sinne von Kant. Es ist meines Erachtens nicht korrekt, wenn man etwas sagt, ja, ethisches oder unethisches Verhalten. Man kann sagen, moralisches oder unmoralisches Verhalten. Ethisch ist dann die Auseinandersetzung, die theoretische oder auch praktische Auseinandersetzung mit dem betreffenden Verhalten bzw. Handeln. Jedenfalls ist Ethik oder Moralphilosophie ein Teilgebiet der praktischen Philosophie, anders als die Disziplinen der theoretischen Philosophie, etwa Naturphilosophie, Sprachphilosophie, Ontologie, Metaphysik und so weiter. Befasst sich Ethik eben mit ganz konkreten Vorgängen, und das heißt ganz konkreten Handlungsweisen von Menschen, eben von ganz konkreten Personen, in ebenso konkreten Situationen. Und ist meines Erachtens sicherlich eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste philosophische Disziplin überhaupt. Eine Disziplin, die sich auch im ständigen Wandel befindet, weil sie immer wieder auch mit neuen Problemen konfrontiert ist. Die aristotelische Ethik etwa, nikomachische Ethik und so weiter mag noch so genial ersonnen worden sein, nur wusste der alte Aristoteles naturgemäß noch nichts etwa über Umweltprobleme, was heute unter dem Stichwort ökologische Ethik behandelt wird. Er konnte nichts wissen von den Möglichkeiten etwa der Transplantationsmedizin, was heute ein Problem der medizinischen Ethik ist und vieles mehr. Das heißt also, dass die jeweiligen wissenschaftlichen Möglichkeiten, die jeweilige gesellschaftliche, kulturelle Situation, die sich ja auch laufend ändert, auch immer wieder aufs Neue Reflexionen in der Ethik erzwingt und immer wieder auch Modifikationen, Veränderungen bestimmter moralischer Grundsätze erzwingt. Bitte?
Änderungen oder Anpassungen?
Bitte?
Änderungen oder Anpassungen?
Ja, Anpassungen woran? Das ist schwierig. Ich meine, sagen wir mal Änderungen, ganz neutral im Sinne. Wir werden ja im Laufe der Semester verschiedene auch Beispiele kennenlernen, wo man dann, wo wir dann sehen werden, ja, hier genügt etwa der kategorische Imperativ von Kant vielleicht nicht mehr und so weiter. Mit Anpassung wäre ich vorsichtig, Anpassung woran? Also Ethik soll natürlich nicht einfach gleich eine Disziplin sein, die einfach immer nur nachläuft. Manche Grundsätze mögen ja wohl, ich sage es vorläufig sehr vorsichtig, in verschiedenen Situationen anwendbar sein. Aber bitte.
Weil es gibt ja verschiedene Moralkodexe, ja, religiöse oder so, und die lassen sich ja nicht relativ gut ändern.
Ja, wie gesagt, die Situation heute, wir sind mit Problemen konfrontiert, die relativ neu sind. Die also keiner der Ethiker in der Geschichte, ob Kant oder Aristoteles oder viele andere, auch nur erahnen konnten. Natürlich nicht. Kant konnte nicht wissen, dass wir heute beispielsweise die Atomenergie haben werden, die ja auch natürlich moralische Probleme aufwirft. Kant konnte natürlich nichts wissen von, wie gesagt, Umweltproblemen, ökologischen Problemen, die letzten Endes unser aller Überleben betreffen mögen. Daher hat Kant naturgemäß vor einem völlig anderen zeitlichen und kulturellen Hintergrund argumentiert. Natürlich ist die Frage, um das gleich anzuschneiden, der kategorische Imperativ, Sie kennen das also in verschiedenen Varianten, einfach gesagt, man soll immer so handeln, dass das eigene Handeln zum allgemeinen Moralprinzip erhoben werden kann, oder auch ganz einfach, in ganz einfachen Worten, man soll immer so handeln, wie man es auch von anderen erwartet. Da gibt es also in der Deutschen Bundesbahn etwa, wenn Sie mit einem ICE-Zug fahren, in den Toiletten die Aufschrift, bitte verlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn gerne vorfinden möchten. Das ist also der kategorische Imperativ angewandt auf die Deutsche Bundesbahn. Und interessant ist natürlich, das nicht, ich finde das ja sehr subtil, was da die betreffenden Manager der Bundesbahn sich vergegenwärtigt haben, nicht einfach Ordnung halten. Nein, der Appell an Sie, nicht? Sie deswegen Ordnung halten, weil Sie ja den Ort auch einigermaßen sauber betreten wollen. Das ist eine interessante Frage, natürlich, so trivial das auch klingt, inwieweit können überhaupt moralische Gebote, Verbote und so weiter Erfolg haben, wenn sie nicht unmittelbar auf die Bedürfnisse, Wünsche und so weiter einzelner Menschen appellieren. Also ich glaube nicht, dass irgendeine abstrakte Moral, also quasi von oben herab diktiert, langfristig von Erfolg gekrönt sein kann. Aber darauf kommen wir später noch zurück. Also Ethik, wie gesagt, als philosophische Disziplin ist wandelbar. Ihre Grundaufgabe besteht aber darin, herauszufinden, was in bestimmten Kulturen, in bestimmten Sozietäten, Gesellschaften, Menschen als moralisch richtiges oder falsches Handeln ansehen, was sie darunter verstehen, wenn sie von Gut und Böse reden, Ausdrücke, die ja in unserem Alltag permanent vorkommen, ein böser Mensch beispielsweise, ein guter Mensch und so weiter. Ethik hat ferner die Aufgabe, sich zu fragen, kann es allgemeine Moralprinzipien überhaupt geben, beziehungsweise inwieweit müssen oder sollen Moralprinzipien an die jeweilige Situation angepasst werden? Können wir bestimmte Moralprinzipien finden, die so allgemein sind, dass sie jeweils in bestimmter Form zumindest auf konkrete Situationen angewandt werden können? Oder müssen wir jede Situation wieder für sich betrachten? Es haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgrund der Zunahme der Komplexität unserer gesamten Gesellschaft, aufgrund der Zunahme der Komplexität auch in den Wissenschaften, zahlreiche ethische Spezialdisziplinen entwickelt, ausdifferenziert, von denen Sie natürlich auf jeden Fall schon gehört haben. Zum Beispiel spricht man von Wissenschaftsethik. Die Frage, wie sollen sich Wissenschaftler verhalten, um moralisch korrekt zu handeln, Wirtschaftsethik, eine Disziplin, die derzeit besonders boomt und gefragt ist. Da gibt es mittlerweile ganz meterweise Literatur. Wie moralisch oder unmoralisch darf sich jemand in der Wirtschaft verhalten? Was ist überhaupt moralisch in der Wirtschaftswelt, etc., etc.? Wir werden uns hier primär mit vier Richtungen beschäftigen, die eben vor allem dann im biologischen oder biowissenschaftlichen Komplex anzusiedeln sind. Zunächst einmal, damit beginnen wir heute, evolutionäre Ethik, die Frage, woher kommt überhaupt unser moralisches Empfinden. Dann im Weiteren wird uns die ökologische Ethik befassen, welche Verpflichtungen haben wir gegenüber unserer natürlichen Umwelt, ganz einfach gefragt. Die dritte Disziplin, medizinische Ethik, also das hier sind beliebige Reihenfolge zunächst gesagt, etwa solche Fragen, wie schon vorhin angedeutet, nicht wahr, soll ein Arzt dem Patienten die Wahrheit sagen oder in vielen Fällen soll eine Operation überhaupt vorgenommen werden, wie kann man Risiken kalkulieren, etc. Sterbehilfe, ein ganz brisantes Thema. Und nicht zuletzt als vierte Disziplin die Tierethik, die auch seit einiger Zeit eigentlich in aller Munde ist, fast, könnte man fast sagen, welche Verpflichtungen haben wir unseren Mitgeschöpfen gegenüber. Man muss sich vergegenwärtigen, die längste Zeit war die Ethik in der Geschichte der Philosophie begrenzt, vielleicht mit einigen wenigen Ausnahmen, begrenzt auf den Menschen, beziehungsweise auf die Frage, wie soll ich mich anderen Menschen gegenüber verhalten. Und erst seit dem 19. Jahrhundert wurde vereinzelt zunächst nur, aber derzeit immer mehr, die Frage auch ausgeweitet auf nichtmenschliche Lebewesen. Die haben auch, welche moralische Verpflichtung habe ich gegenüber Hunden, Katzen oder jedenfalls Tieren, die uns Stammesgeschichte auch näher stehen. Also das sind im Wesentlichen die vier großen Blöcke, wenn Sie so wollen, die uns hier im Laufe des Semesters beschäftigen werden. Wobei ich jetzt eben zur Frage komme, woher kommt überhaupt unsere Moral, wieso haben wir überhaupt diese Schwierigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, warum fragen wir uns überhaupt, was sollen wir tun und handeln, nicht einfach, wie es uns einfällt. Und das wäre eine Möglichkeit, wir machen einfach, was wir wollen. Warum eigentlich nicht, was uns jeweils in den Sinn kommt und schauen halt, wie weit wir damit kommen. Offensichtlich aber ist das keine seriöse Haltung, weil alle Kulturen und Sozietäten, soweit sie uns bekannt sind, irgendwelche moralischen Vorstellungen entwickelt haben. Es gibt keine Kultur, keine Gesellschaft, die nicht irgendeinen Moralkodex entwickelt hätte oder irgendwelche Vorstellungen von Normen und Werten entwickelt hätte. Sogar Verbrecherorganisationen haben irgendwelche Vorstellungen von Werten, auch wenn das natürlich Vorstellungen sind, die wir vielleicht nicht unbedingt teilen. Nach innen sozusagen haben sie bestimmte Moralkodizes. Die Mafia ist eine sehr strikt organisierte Organisation mit einem Ehrenkodex, unabhängig davon, was sie nach außen hin an Verbrechen begeht. Also es scheint keine Gesellschaft zu geben, auch keinen Club, nicht einmal einen Briefmarkensammlerclub oder Kanarienvogelzüchterverein, der nicht irgendwelche Grundideen über Werte und Normen, zumindest innerhalb des betreffenden Clubs, des Vereins und so weiter hätte. Also offensichtlich scheint es so zu sein, oder ist es so, dass der Mensch von Hause aus nach bestimmten Regeln sucht, die man dann im weitesten Sinne als moralische Regeln auffasst und gleichzeitig auch bestimmtes unmoralisches Verhalten und Handeln nicht akzeptiert. Das ist mal die eine, eigentlich sehr einfache Beobachtung. Eine zweite Beobachtung. Wer alt genug geworden ist und von sich behauptet, er habe sich sein ganzes Leben lang ausnahmslos strikt an vorgegebene moralische Prinzipien gehalten, dem glaube ich das nicht. Der hat wahrscheinlich die sprichwörtliche Leiche im Keller, vielleicht sogar buchstäblich. Weil, das ist zunächst einmal eine Behauptung, aber die Kur hat sich auf Beobachtungen stützt, Menschen im Laufe der Zeit, im Laufe ihres Lebens, je nach Situation auch unterschiedlich handeln. Jemand, der hungert, wird sich moralische Prinzipien der Nahrungsbeschaffung weniger überlegen bzw. weniger ernst nehmen als jemand, der im Überfluss lebt. Also im Laufe des Lebens ändern sich oft auch unsere eigenen moralischen Vorstellungen. Je nachdem, was Sie erlebt und überlebt haben, werden Sie wahrscheinlich verschiedene moralische Prinzipien ändern. Es gibt eine allgemein verbreitete moralische Regel in fast allen Kulturen, man soll nicht lügen. Lüge ist unmoralisch. Nein, ich möchte Sie jetzt nicht fragen, ob Sie in Ihrem Leben noch nie gelogen haben. Weil es sich manchmal sogar anders nicht geht. Man denkt an die sogenannte Notlüge und so weiter und so weiter. Also die Beobachtung läuft darauf hinaus, dass Moralprinzipien auch beim Individuum, aber allgemein sie auch, wie gesagt, verbreitet sind über die gesamte Menschheit, über alle Kulturen, durchaus einem Wandel unterliegen. Und nichts hundertprozentig, nichts Konstantes sind. Eine dritte Beobachtung. Es scheint keine Kultur, keine Gesellschaft zu geben, in der ausnahmslos alle Angehörigen dieser Kultur, der Gesellschaft, die jeweiligen moralischen Regeln befolgen. Immer gibt es einige, die zumindest bestimmte Regeln nicht befolgen. Es müssen nicht gleich Mörder und Massenmörder sein oder Vergewaltiger und so weiter, aber jedenfalls Menschen, die sich an bestimmte moralische Regeln nicht halten. So, jetzt ist es interessant zu sehen, beziehungsweise sich zu fragen. Also gut, auf der einen Seite ist Moral universell, bei Menschen jedenfalls. Inwieweit Schimpansen schon Moral haben, darüber kann man streiten. Auf der anderen Seite haben damit offenbar viele Menschen ihre Schwierigkeiten. Halten sich nicht dran, übertreten zumindest bestimmte moralische. Ich rede hier bitte nicht über Gesetze, Recht ist da noch ein anderes Thema. Übertreten bestimmte moralische Prinzipien, halten sich nicht dran, zumindest gelegentlich. Es dürfte also, wie gesagt, niemanden geben, behaupte ich zumindest, aber durchaus auf der Basis empirischer Erfahrungen, Beobachtungen, der wirklich immer moralisch korrekt handelt, was immer dann das jeweils moralisch korrekt auch bedeuten mag. Ja, was ist Moral aber überhaupt? Da können Sie in unterschiedlichen Lexika, philosophischen Enzyklopädien und so weiter nachschauen, werden unterschiedliche Meinungen finden. Ich definiere, um das gleich vorwegzunehmen und das auch klar zu machen, Sie müssen das nicht unbedingt akzeptieren, aber meine Definition von Moral ist eine strikt funktionale, das heißt folgendes. Moral ist die Summe aller Regeln, einschließlich Wertvorstellungen und Normen, innerhalb irgendeiner bestimmten Gesellschaft, die den Zweck hat, diese Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Oder einigermaßen stabil zu halten. Ja? Also eine funktionale Definition, bitteschön.
Ja, Herr Professor Lukas, und weil sie das ist, finde ich, ist sie defizitär. Denn nur zu sagen,
etwas lauter,
bitte. Aller Regeln ist zu. Ich sage, weil sie das ist, funktional, ist sie defizitär. Denn es ist leicht zu sagen, die Summe aller Regeln. Okay. Was ist das? Nicht? Die Summe aller Regeln. Ist das, weiß ich, irgendwas zum Essen oder sowas? Also das werden logischerweise Gesetze sein. Nicht? Und zur Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung.
Der jeweilige, ja, oder das, was Widersportung aktiviert.
Weil da bin ich eher, sage ich nochmal, beim Immanuel Kant, der in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, was man ja sagen könnte, das sei die Moralphilosophie im Sinne jetzt von Ethik a priori, dass das das Verhältnis meiner Handlungen ist zur Autonomie des Willens. Deswegen spricht er von moralischem Gesetz in mir und er hätte Ihnen geantwortet, wahrscheinlich Ja. Ich habe mein ganzes Leben lang moralisch gehandelt. Ja. In seiner Definition.
Ja. Na gut, dann passen jetzt schon ein ganzes Bündel von Problemen.
Als nur funktional.
Ja, ja, na ja, das ist schon ein ganzes Bündel von Problemen. Auch freie Willensweite, wir kommen drauf und wieder zurück. Aber natürlich kann man Moral abstrakt definieren. Nur hat das meines Erachtens wenig Sinn. Ich meine, die Ethik und die Moralphilosophie, so wie sie heute auch weitgehend zumindest, betrieben wird, nimmt ja Rücksicht auf das, was Menschen tatsächlich tun, wie sie tatsächlich handeln, was sie wollen. Nicht? Die könnten natürlich, das wurde ja die gesamte Geschichte durchgemacht, also abstrakte moralische Prinzipien aufstellen, du sollst nicht, das gilt unter allen Umständen. Kant war natürlich ein Moralist sozusagen, indem er etwa in Bezug auf die Lüge ganz strikt gemeint hat, grundsätzlich darf man nicht lügen. Sogar wenn man damit irgendjemanden in Kalamitäten bringt. Nicht? Da würde ich sagen, da sei man doch vorsichtig. Denn es kann ja sein, dass das eine moralische Prinzip, in dem Fall nicht zu lügen, wenn man es einhält, auf der anderen Seite eine noch größere Katastrophe auslöst, als wenn man das Prinzip verletzt. Ja? Aber gut, danke für den Hinweis. Ich hoffe, dass wir im Laufe der Zeit noch da einige Klarheit gewinnen können. Wie gesagt, vorläufig gehe ich davon aus, dass Moral funktionieren soll. Funktionieren soll im Rahmen der jeweiligen Sozietät. Natürlich ist mir klar, Sie haben das jetzt auch angedeutet, darüber müssen wir dann später noch diskutieren. Was machen wir, wenn die jeweilige soziale Ordnung von jemandem wie Adolf Hitler vorgegeben wird? Da gibt es ja nicht nur Hitler, auch andere Beispiele aus der Geschichte. Verhalte ich mich dann moralisch richtig, wenn ich dieser verbrecherischen Ideologie folge oder was? Aber bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich rede hier ausschließlich auf der deskriptiven Ebene, was jeweils unter Moral verstanden wird, also innerhalb einer bestimmten Sozietät. Ob die gut oder schlecht ist, ist dann quasi sekundär zu entscheiden. Und deskriptiv, wie gesagt, halte ich eine funktionale Definition für sinnvoll, weil sie zeigt, welchen Zweck moralische Prinzipien jeweils erfüllen. Nicht in alle Ewigkeit, nicht für alle Seiten, zumindest vorübergehend, solange die bestimmte Sozietät existiert. Eine Sozietät oder Gesellschaft kann natürlich sehr viele sein, im Kleinsten eine Familie, ein Familienverband oder irgendein kleiner Club, wie gesagt, ein Kanarienvogelzüchterverein. Eine Gesellschaft kann natürlich auch ein großes, mehr oder weniger abstraktes Gebilde sein, wie der Staat oder noch weiter ein Staatenbündnis wie die Europäische Union und so weiter und so weiter. Je höher wir da sozusagen hinaufschreiten, umso komplizierter werden die Dinge natürlich. In der Regel muss man sich im kleinen Familien- oder Freundeskreis nicht allzu viel über moralische Fragen Gedanken machen. Man handelt eben so, dass alle Beteiligten einigermaßen zufrieden sind, in der Regel zumindest. Und wenn wir zurückgehen in die Geschichte, soweit wir es auch unsere Vorfahren, über unsere Stammesgeschichten und Vorfahren dazu etwas sagen können, so kann man wohl sagen, dass ein Prinzip, das wir auch im Nachhinein heute nach wie vor als moralisch betrachten, immer wieder zu finden war, beziehungsweise zu finden ist, nämlich das Prinzip der Kooperation oder gegenseitigen Hilfe. Hierzu muss man sich die triviale Tatsache vergegenwärtigen, dass der Mensch ein von Natur aus soziales Lebewesen ist und, soweit wir wissen, über Jahrmillionen in relativ kleinen Gruppen gelebt hat. 20, 30 bis 50 Individuen, obwohl es selten mehr, also Kleingruppen oder sogenannte Primärgruppen. Und das, und da bin ich wieder eben bei der funktionalen Definition von Moral, innerhalb dieser Gruppe bestimmte Prinzipien sich mehr oder weniger automatisch, bestimmte Verhaltensprinzipien sich mehr oder weniger automatisch stabilisiert haben, damit die Gruppe nicht auseinanderfällt. Warum soll sie nicht auseinanderfallen? Man könnte sagen, kann mir egal sein. Ja, weil das Individuum was davon hat. Ganz einfach. Wenn man sich vergegenwärtigt, eine prähistorische Horde von Hominiden, Menschenartigen, die also auf der Jagd sich befunden haben, ist es eigentlich naheliegend, dass der Erfolg der Gruppe und auch des Individuums in der Gruppe umso mehr gewährleistet war, je mehr die kooperiert haben. Und das sind Prinzipien, die mit Moral zunächst überhaupt nichts zu tun hatten. Noch, denn das können Sie auch bei Wolfsrudeln finden, dass da mehrere Wölfe kooperieren, was Vorteile hat, weil sie zu dritt oder zu viert oder zu fünft natürlich leichter einen Elch erlegen können, als das nur einer zu tun vermöchte, der ganz vielleicht überhaupt nicht. Also zahlt sich kollektives Handeln, zahlt sich Kooperation aus, obwohl Wölfe, wie wir doch annehmen dürfen, natürlich keine Moralphilosophie oder Ethik als Disziplin entwickelt haben, muss ja auch keine Gedanken darüber zu machen, vermögen, was moralisch richtig oder falsch ist. Sie kooperieren aber deswegen, weil alle etwas davon haben. Und es scheint in der Evolution der sozialen Lebewesen sich dieses Prinzip gewissermaßen automatisch bewährt zu haben. Eine Gruppe, Sie können sich ja zwei Gruppen im Gedankenexperiment vergegenwärtigen, sagen wir zwei Gruppen prähistorischer Menschen, 30 Individuen jeweils. Innerhalb der einen Gruppe haben alle kooperiert, haben sich gegenseitig geholfen. Innerhalb der zweiten Gruppe haben dies immer entgegengearbeitet, sich gegenseitig Köpfe eingeschlagen und so weiter. Und welche Gruppe wird nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit eher stabil bleiben? Die erste natürlich. Eine, bitte.
Aber noch zur funktionellen Definition.
Ja.
Normalerweise ist das ja in Form von Normen, sprich Gesetzen, geregelt. Aber sehr oft ist das moralische Empfinden geradezu gegen die Gesetze geregelt.
Ja.
Von vielen oft, wenn man zum Beispiel die Asylgesetzgebung hernimmt, die wird von vielen als unmoralisch empfunden, ja, obwohl es die Normen eigentlich anders vorsieht.
Natürlich, damit greifen Sie vor, beziehungsweise habe ich schon vorhin angedeutet, wir müssen auch noch Recht von Moral durchaus unterscheiden. Nicht alles, was der Gesetzgeber in den immer wachsenden Zahl von Gesetzen festlegt, entspricht unserem moralischen Empfinden oder hat damit überhaupt nichts zu tun. Die berühmte Gurkenkrümmungsregelung der Europäischen Union, die meines Wissens wieder aufgehoben wurde, weil sie keinen Sinn macht, hat mit Moral wenig zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass ein paar Leute halt immer darüber nachdenken müssen oder glauben, nachdenken zu müssen, was man alle regulieren kann. Nicht? Und daher sind wir heute auch weitgehend in der Situation einer Überregulierung und das hat sich schon längst von Moralprinzipien entfernt. Aber darauf kommen wir später noch zurück. Ich glaube aber, so kann man gleich sagen, dass Gesetze jetzt, also auf rechtlicher Ebene, Normen, Regeln und so weiter, umso eher Erfolg haben werden, durchgesetzt zu werden, je mehr sie an das appellieren, was Menschen sowieso wollen. Eine reine Verbotsethik, nebenbei gesagt, auch darauf haben wir, hat meines Erachtens keine Aussicht auf Erfolg. Ja, nur zu verbieten, da wird es immer mehr Leute geben, die diese bestimmten Verbote umgehen. Man kann natürlich eben durch Regeln, ob sie jetzt moralisch begründet sind oder rein rechtlich, abstrakt, kann man natürlich auch die Zahl der Delinquenten künstlich fördern bzw. erhöhen. Also müssen Gesetze nur so formulieren, dass sie für viele Leute überhaupt nicht nachvollziehbar sind, dann haben sie auch schon eine Steigerung der Rate von Delinquenten oder sogar Verbrechen. Interessant ist übrigens, nehmen wir ein kleines Beispiel, folgendes. Da gab es ja in Wien hier die Aktion der Fahrräder, man kann ein Fahrrad einfach nehmen und damit irgendwo hinfahren. Das inzwischen gibt es das immer noch, aber das sind, wie ich gesehen habe, versperrt, man kommt nur noch mit Code hinein und so weiter. Die Variante, jeder kann sich bedienen, hat sich offenbar nicht bewährt. Hätte das Rathaus mich gefragt, hätte ich das gleich im Voraus sagen können, dass bestimmte Leute sich nicht mit diesen Fahrrädern so verhalten werden, wie es erwünscht ist. Da wurden eben viele Fahrräder gestohlen. Das könnte man noch nachvollziehen. Was ich schon nicht mehr so einfach nachvollziehen kann, da wurden einige Fahrräder auch einfach nur in die Donau geworfen. Völlig sinnloser Akt. Also war die Konsequenz natürlich die, dass man halt dann die Aktion anders fortgesetzt hat. Sie können nach wie vor ein Fahrrad nehmen, aber diesmal eben nicht mehr einfach so, sondern mit Code, und sie werden dann gefunden, wenn sie hier stehen und so weiter. Man muss offenbar damit rechnen, damit bin ich wieder bei den Beobachtungen von vorhin, dass sich manche Menschen zumindest nicht an die Regeln halten werden, dass es bei manchen Leuten offenbar nichts nützt. Ja, ja bitte, wir vertrauen dir, mach das nur. Die missbrauchen das Vertrauen und so weiter. Gut, aber jetzt nochmal zur Frage, woher kommt also unser moralisches Empfinden, woher kommt überhaupt unser Bedürfnis vielleicht nach zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wie gesagt, letzten Endes kann man es zurückführen auf die Notwendigkeit der Kooperation, des Zusammenarbeitens in mehr oder weniger überschaubaren Gruppen. Das heißt, der Einzelne, das Gruppenmitglied, ob das jetzt dann ein Wolf ist in einem Wolfsrudel oder ein Elefant in einer Elefantenherde oder ein prähistorischer Mensch oder einer von uns, hat in der Gesamtbilanz etwas davon, dass er oder sie kooperiert mit anderen, kooperiert, anderen hilft. Dieses Prinzip war längste Zeit etabliert, auch ohne dass irgendwer noch über Moral nachgedacht hat. Moralphilosophie bzw. Ethik wurde erst im Altertum überhaupt gegründet. Davor haben Menschen einfach gehandelt, wie es der jeweiligen Situation angemessen schien und haben eben immer wieder kooperiert, weil das ein Prinzip war, das sich immer wieder bewährt hat. Bitte.
Warum verhalten Sie eigentlich in der Großstadt, in einer anonymen Großstadt, so viele Menschen auf gewissen moralischen Allgemeinen? Wo keine Kooperation da ist.
Ich komme gleich darauf zurück, aber es ist natürlich auch die Angst, entdeckt zu werden, zum Beispiel.
Aber ist das dann nur moral? Oder?
Bitte?
Ist das dann nur moralisches Verhalten? Oder?
Ja, es kommt am Ende nur darauf an, was man tut. Nicht, ob das dann jetzt wirklich moralisch begründet ist oder nicht, ist ja vielleicht nicht mal so wichtig, möchte ich mal behaupten. Bitte.
Aber wenn man sich unmoralisch verhält, dann kommt das irgendwie immer auf einen zurück. Auch wenn man in eine Großstadt zieht und dann irgendwie ist da ja schon der Zwang da, sich moralisch zu verhalten, weil man denkt, wenn alle sich unmoralisch verhalten würden, dann würde das einen wieder betreffen.
Nicht unbedingt. Es mag Leute gegeben haben, eine ganze Menge vielleicht sogar, die waren richtige Schweinehunde und sind uralt geworden. Ohne Probleme. Und da muss man nicht nur jetzt an die Nazi-Verbrecher denken und so weiter, nicht wahr? Die ja vielleicht sogar geglaubt haben, ja, sie haben sie ja aus der Hand und völlig richtig und so weiter. Das heißt, also ich würde behaupten, nicht unbedingt kommt das eigene negative Verhalten auf einen zurück. Wenn man Glück hat, ist in Anführungszeichen, kann man macht das ganze Leben lang gemacht haben, was man wollte, und man darf halt nur nicht entdeckt werden, beziehungsweise so geschickt taktieren, dass niemand merkt, dass man unmoralisch handelt. Ich würde mal so behaupten.
Aber ist es nicht so, dass auch in einer Großstadt einem die Gesellschaft viel gegenwärtig ist, wenn man ständig mit jemandem kontrolliert,
allein
wenn man jetzt zur Arbeit fährt oder sowas,
muss man schon
in
der
Straße
machen,
ja, alle
nur die Kollegen befolgen? Ja. Ich glaube, wir haben von der Evolution durch natürliche Auslese ein paar psychologische Mechanismen, anthropomorph gesagt, mitbekommen, die unser Verhalten und Handeln im moralischen Sinne, im weitesten Sinn, mitbestimmen. Erstens, Gewissen. Jeder Mensch hat bis zu einem gewissen Grade ausgeprägt ein Gewissen. Ich glaube, hätten Menschen kein Gewissen, grundsätzlich nicht, dann wäre die ganze Diskussion über Moral überhaupt nicht nötig, ja überhaupt nicht möglich. Wenn ich kein Gewissen habe, weder ein schlechtes noch ein gutes, sondern überhaupt das Phänomen nicht existiert, habe ich auch kein Gefühl dafür, was ich tun sollte, was richtig und was falsch ist, und dann könnte man auch niemanden zur Verantwortung ziehen. Ein zweiter Punkt, mit dem ersten zusammenhängend, Mitgefühl bzw. Empathie. Wir sind fähig, der eine mehr, der andere weniger, aber grundsätzlich jeder von uns bis zu einem gewissen Grade fähig, sich in einen anderen Menschen, und das kann auch ein fremder Mensch sein, hineinzuversetzen. irgendwo draußen am Ring, sie sind, da ist jemand mit vom Auto überfahren worden, ich weiß, sie sind da unmittelbar Zeuge. Das geht uns allen irgendwie nahe, zumindest momentan, vorübergehend. Wenn wir das Mitgefühl, Empathie grundsätzlich nicht hätten, wäre das egal, dann können da am Ring, alle paar Meter kann da jemand überfahren werden, wir würden da überhaupt nicht darauf reagieren, das ging ja uns nichts an. Diese zwei Dinge, also wie gesagt, das Gewissen und die Fähigkeit des Mitgefühls sind psychologische Mechanismen, die im Sinne des Lebens in der Gruppe, zunächst in der Kleingruppe, sich entwickelt haben, aber soweit sozusagen in uns stabilisiert sind, dass wir sie auch auszudehnen vermögen auf uns nicht bekannte, fremde Menschen außerhalb der eigenen kleinen Sympathiegruppe. Sympathiegruppe übrigens, also wir alle haben, so wie unsere steinzeitlichen Vorfahren, nach wie vor, wir sind nach wie vor Kleingruppenwesen. Wenn Sie nachschauen in Ihren Kalender oder Notebook, wie viele private Telefonnummern haben Sie? 2000, 5000, nein, ein paar. Oder halt eine Reihe, aber Sie kommen wieder irgendwie auf die Kleingruppe der Steinzeit zurück. Wie viele Menschen können Sie mit gutem Gewissen jetzt als Freunde betrachten? Das sind normalerweise nicht viele. Vor allem dauerhafte Freunde, und zwar gute Freunde, nicht irgendwie Leute, die Sie einschmeicheln wollen. Da mögen Sie auch ein halbes Dutzend kommen, ein Dutzend vielleicht. Der Rest sind dann ja, gute Bekannte, aber nicht mehr so nahestehende. Und das war's. Auf der anderen Seite leben wir aber jetzt in, oder lebt ein großer Teil der Menschheit, in anonymen Massengesellschaften, die uns natürlich vor Probleme grundsätzlicher Art stellen. Es hat einmal ein amerikanischer Evolutionsbiologe, der Richard Alexander, treffend gesagt, das größte Problem des Menschen, des Homo sapiens, in den jüngsten Etappen seiner Geschichte, ist die zunehmende Präsenz von immer mehr Artgenossen. Wir werden immer mehr und haben damit immer mehr Probleme. In kleinen Gesellschaften, auch nur in dörflichen Strukturen, überschaubaren Strukturen, wo jeder jeden und jede kennt, gibt es das Prinzip der unmittelbaren sozialen Kontrolle. Man weiß, ja, das gehört sich nicht, weil der Nachbar wird mich sehen oder zur Verantwortung ziehen, zur Rede stellen und so weiter. Unmittelbarkeit, die eigentlich keiner festgeschriebenen moralischen Prinzipien bedarf. In einer Großstadt wie Wien, die ja noch vergleichsweise überschaubar ist, verglichen etwa mit Städten wie Tokio oder New York oder Mexico City, verwischen diese Prinzipien. Die meisten Menschen, die Sie jeden Tag auf den Straßen und so weiter treffen, sind Ihnen nicht persönlich bekannt. Das ist eine Situation, die eigentlich ja, in unserer gesamten Evolutionsgeschichte ziemlich neu ist. Da wird die Evolutionsgeschichte der Menschen, Menschenartigen, nach heutiger anthropologischer Kenntnis, auf etwa 5 bis 6 Millionen Jahre festlegen, dann kann man sagen, dass die längste Zeit in diesem Zeitraum, bis vor ca. 15.000 bis 20.000 Jahren, Menschen in Kleingruppen gelebt haben, als Jäger und Sammler. Erst mit dem Sesshaftwerden, was im vorderen Orient vor etwa 15.000 bis 20.000 Jahren der Fall war, also die sogenannte jungsteinzeitliche Revolution, wurden dann größere Siedlungen errichtet und im Weiteren kam es zur Urbanisierung, Verstädterung, wobei die Städte auch immer größer wurden. Viele der heutigen Städte, vor allem auf Kontinenten wie Südamerika, hatten noch vor 100 Jahren Charakter von größeren Dörfern oder Kleinstädten, wenn man etwa denkt an Bogotá und sonstige Städte, die innerhalb kürzester Zeit angewachsen sind auf Städte mit 5 bis 8 Millionen Einwohnern. Und der Prozess ist weiterhin, also ich möchte hier jetzt keine stadtgeografische Vorlesung halten, da bin ich auch nicht unbedingt dafür eingeschrieben, aber das sind Beobachtungen, die ja jeder machen kann, beziehungsweise nachschauen kann in der Literatur, wie rasch eben die zunehmende, die Präsenz von Artgenossen, wie zunehmend die tatsächlich sich vollzieht, in Ballungsräumen ganz besonders. Sodass dort also natürlich nicht mehr die Regeln der Kleingruppe, die unmittelbare, primäre soziale Kontrolle funktioniert. Aber, wir haben ja auch schon gesagt, auf der Basis von Gewissen und Empathie, diese beiden psychologischen Mechanismen hören ja nicht auf zu existieren, je größer die Städte werden, kommt es dann dazu, dass man sich sogar in Massengesellschaften einigermaßen moralisch richtig verhält. Aber bedenken Sie, was wäre, wenn das anders wäre? Dann würde tatsächlich jede Großstadt binnen kürzester Zeit in einem absoluten Chaos ausarten und auch das Individuum negativ betreffen. Bitte, Herr Kollege.
Wenn ich gut verstanden habe, haben Sie gesagt, dass die Moral entsteht aus der Notwendigkeit der Kooperation. Und dann, und dann haben Sie gesagt, dass auch Gewissen und Mitgefühl beeinflussen sind. Und aus dieser Sicht kann ich nicht diese Definition, also dass die Moral aus der Notwendigkeit der Kooperation entsteht, für ausreichend halten, weil es scheint so, dass die Moral dem Funktionieren unterworfen wird. Und in der Moral aber werden auch Normen, die nicht so gut funktionieren, angenommen. Also ein Beispiel, also ein schlechtes Beispiel wäre vielleicht, also was jetzt vielleicht in Italien passiert, dass die illegalen Eingewanderte werden sofort zurückgeschickt. Und ja, das funktioniert, aber man fragt sich, ist das Moral oder kann die Moral darauf zurückgeführt werden? Also,
nochmal, wir bestimmtes staatlich verordnetes Handeln muss moralisch nicht richtig sein, muss nicht unbedingt unserem moralischen Empfinden entsprechen. Und das tut es oft auch nicht. Wenn wir uns, wir brauchen da gar nicht irgendwo in den Sudan zu schauen oder sonst wohin, die genügen hier in unseren Breiten, sich verschiedenes Verhalten von Politikern, Gesetzgebern und so weiter zu vergegenwärtigen, um zu sehen, einiges widerspricht unserem, ja, gesunde moralisch empfindlich. Ich setze es unter drei große Anführungszeichen. Vager Begriff natürlich. Das läuft nur wieder darauf hinaus, dass wir noch im Vorfeld jeder theoretischen, philosophischen oder sonstigen Reflexion über Moral mit diesen zwei Eigenschaften ausgestattet sind, eben Gewissen und Empathie oder Mitgefühl. Und in vielen Fällen mehr oder weniger instinktiv meinen, das ist falsch, was die gemacht haben. Nehmen Sie Gerechtigkeit. Also ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine absolute Gerechtigkeit gibt. Aber wie empfinden manche das, gerecht oder ungerecht? Schon Kinder fühlen sich oft ungerecht behandelt, wenn sie also sich in der Schule bemüht haben und dann trotzdem eine schlechte Note kriegen. Meinen Sie, das ist irgendwie doch ungerecht. Wozu habe ich mich da jetzt bemüht? Vorstufen dieses Gefühls findet man sicher schon bei nichtmenschlichen Lebewesen. Wenn Sie einen Hund zu Hause haben oder eine Katze, da werden Sie mitunter bemerken, wenn der oder die irgendwas gemacht hat, was nicht gemacht hätte, was sie nicht hätte machen sollen, irgendwie herumschleicht in dem unter Anführungszeichen Wissen, das war jetzt nicht ganz richtig. Wobei das mit Moral nichts zu tun hat. Ja, die Katze und der Hund reflektieren nicht über Ethik und ethische Probleme, sondern haben aber Verhaltensweisen, die ihnen irgendwie signalisieren, okay, das ist erwünscht und das nicht. Ja, also von Käfern und Fliegen und so weiter möchte ich da nicht reden, ich rede da von den sogenannten und Anführungszeichen höheren Säugetieren. Das heißt auch Schlagwort oder ein Merksatz gewissermaßen, Moral fiel nicht vom Himmel. Was ich bisher schon geschildert habe, läuft ja darauf hinaus, Das ist Moral, moralisches Verhalten und Handeln, welcher konkreten Art auch immer, natürlich von unserer Evolution herleitet. Ich komme noch im Detail darauf zurück, welche Möglichkeiten eine eben evolutionäre Ethik hat und so weiter. Noch ein Beispiel zur Aufmerksamkeit gewissermaßen, das ich immer wieder erzähle. Das mag sein, dass einige von Ihnen daher das schon kennen. Vor 10 oder 12 Jahren war ich bei einer Tagung in Hamburg. Der Titel der Tagung war Die Natur der Moral. Das ist in dem Zusammenhang recht wichtig. Und dann ist Folgendes passiert. Es waren ungefähr 60 oder 70 Teilnehmer dort. Zu Beginn der Tagung stellten sich die Assistenten des Veranstalters ans Podium, hat verschiedene technische Hinweise gegeben. Unter anderem hat sie darauf hingewiesen, dass hinter dem Hörsaal da sich ein Getränkekasten befindet, wo man sich für eine D-Mark 50, das war noch in der Zeit der D-Mark, mit einem Getränk bedienen kann. Aber hat sie gemeint, bitte diese eine Mark 50 dann in das Körbchen neben dem Kasten hinlegen. So weit, so gut. Am nächsten Tag, vor Beginn der Veranstaltung, kam die Dame dann wieder ans Podium und sagte, es scheint da gestern ein Missverständnis gegeben zu haben. Die Getränke da in dem Kasten sind nicht gratis, sondern bitte, jedes Getränk kostet 1,50 Mark. Es fehlen da jetzt 15 Mark, offenbar haben da einige vergessen, das hinzulegen. Bitte seien Sie so nett, die Gäste, die das nicht mitbekommen haben, die 1,50 Mark nachzulegen für Ihr Getränk. Der Effekt dieser freundlichen Erinnerung bzw. Handlung war, dass am späten Nachmittag des gleichen Tages nicht nur die 15 D-Mark nicht ins Körper gelegt worden waren, sondern weitere 15 D-Mark fehlen. Mein Freiburger Kollege Hans Mohr, im Begriff moralischer Integrität, hat an seinem Vortrag resignierend mit den Worten begonnen, was soll ich hier noch über Moral sagen, wenn nicht einmal in diesem Kreis es möglich ist, über die Kasse des Vertrauens abzurechnen. Ich nahm es locker und empfahl dem zuständigen Institutsleiter, den Kasten, den Automaten zu ersetzen, wo das Getränk erst dann herauskommt, wenn man die Münze hineinwirft. Dann funktioniert es. Was war da passiert? Da war ja keiner dabei, soweit ich mich erinnere, der am Verdursten war. Es war auch keiner dabei, der nicht 1,50 Mark in der Tasche gehabt hätte. Und wenn einer dabei gewesen wäre, dem das Geld vorher gestohlen worden wäre, wäre es in dem Kreis kein Problem und nicht weiter peinlich gewesen, zu sagen, bitte, also helfen Sie mir, ich habe mein Geld verloren, können Sie mir mit ein paar Mark aushelfen, wäre, wie gesagt, kein Problem gewesen. Und hätte den Veranstaltungen einen Vorschuss der Reisekosten gebeten oder irgendetwas, und wäre auch nicht verdurstet. Abgesehen davon, bitte, es gab ja auch dort, wie überall, auch Leitungswasser zu trinken. Also von Durst, verdursten konnte da die Rede nicht sein. Sondern ich nehme an, das wird halt, ist halt folgendermaßen zu erklären. Manche werden sich gedacht haben, gut, also wenn ich also überhaupt nicht wirklich gedacht habe, wenn einfach das gewonnen haben, ja, warum soll ich da das hineinwerfen? Nicht, weil mich sowieso keiner gesehen und auch wenn das bei so einem Symposium da in den Pausen herrscht, durcheinander, wer schaut denn so genau hin, ob jeder eine Mark 50 hinlegt? Es mag den einen oder anderen gegeben haben, der soll froh sein, dass ich überhaupt hier bin, der soll ich da auch noch 1,50 Mark bezahlen, wo komme ich denn da hin? Und so weiter und so weiter. Das sind natürlich Kleinigkeiten, ich war nicht zu vergleichen mit den großen Vergehen wie dem Raub und noch weiter Mord und so weiter, das ist ganz klar. Das sind kleine Sachen. Und was will ich damit nun sagen? Beispiele dieser Art gibt es zuhauf, da können Sie vielleicht aus eigener Erfahrung einiges dazu beitragen. Was zeigt uns das? Also im Kleinen tendieren viele von uns durchaus dazu, sich nicht korrekt, nicht moralisch korrekt zu verhalten und haben dabei nicht einmal ein schlechtes Gefühl, weil der Schaden als so geringfügig eingestuft wird, subjektiv eingestuft wird, dass das Gewissen, dass die vorhin erwähnten Mechanismen Gewissen und Mitgefühl nicht greifen. Das ist 1,50 Mark, was habe ich denn da schon verbrochen? Nicht der Rede wert. Bitte.
Ist das beim
Internet-Download
genauso,
was
von 1.000 Euro geht?
Ja. Am besten. Ich glaube, es ist so wenig wie möglich, dass es so angeboten wird, vor allem an gratis angeboten und so weiter. Jeder möchte am Ende irgendetwas davon haben.
Na, aber bei den Tauschbörsen, da bedient sich ja jeder und hat eigentlich keine moralischen Skrupel dafür. Im Gegensatz, es wird niemand in ein Plattengeschäft gehen und sehr CD mitnehmen,
nur die nächsten. Weil das Internet ein völlig neuartiges Medium ist. Ja gut, inzwischen gibt es durchaus auch schon in diesem Bereich deine eigene Ethik, nicht, Computerethik oder wie das heißt. Bitte, direkt dazu.
Ja, Gewissen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie persönlich den Begriff des Gewissens einsetzen.
Etwas lauter, bitte.
Der Begriff des Gewissens, den Sie verwenden, den werden Sie ja wahrscheinlich nicht als Theologe sehen oder als religiöser Mensch. Wie definieren Sie das? Was ist das Gewissen? Oder Reflexion oder der Begriff ist mir irgendwie sehr suspekt.
Ja, suspekt. Versteht, er ist nicht so leicht zu definieren. Versuchen wir es vielleicht. Gewissen bedeutet einen psychologischen Mechanismus, einen Kontrollmechanismus gewissermaßen, der unser Handeln zensiert. Ja, ist sehr materialistisch natürlich definiert. Zumindest bei den allermeisten Menschen und natürlich abhängig von einer Reihe von Randbedingungen. Erziehung zum Beispiel. Ich darf ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Autobiografie erzählen. Ich war 4 oder 5 Jahre alt. Im Sommer ein Aushilfsbriefträger, Postzusteller, wie man heute politisch korrekt sagt, hat die Rente ausgetragen, die damals, und bitte rede hier von der Zeit 1959 oder so, die damals noch mit der Post im Bar von Haus zu Haus getragen wurde. Und dieser Briefträger hatte, nachdem er bei uns war und meiner Großmutter oder irgendwem die Rente brachte, an einem Maulbeerbaum Maulbeeren gepflückt, dabei ist ihm die Tasche runtergefallen, hat das nicht bemerkt und ist weitergefahren mit seinem Fahrrad. Mein Vater hat die Tasche dann gefunden und hat den Briefträger für den ganzen Dorf gesucht, bis er ihn gefunden hat und ihm die Tasche zurückgegeben. Das hat mich insoweit geprägt, dass mein Vater dann gesagt hat, man muss in so einem Fall, man darf die Tasche nicht behalten, weil ja, was wird damals drinnen gewesen sein? Ein paar tausend Schilling, aber bitte derzeit auch eine Menge Geld, weil dieser Mann dann große Schwierigkeiten kriegen würde. Er war überhaupt nur Aushilfsbriefträger, ein Student wahrscheinlich, der sich im Sommer ein paar Schilling verdienen wollte. Also war es moralisch völlig richtig, dem das zurückzubringen. Das war so völlig anders als in dem konstruierten Beispiel von vorhin. Da war es ganz klar, wem das gehört und man konnte auch ganz klar nachvollziehen. Wie gesagt, das hat mich damals sehr beeindruckt und irgendwie geprägt und würde mich ja nicht heute noch, nach vielen Jahren, daran erinnern. Und ich glaube, dass solche Erlebnisse dann auch individuell unser Gewissen mit beeinflussen und mitbestimmen. Also Gewissen ist nicht etwas, was jetzt autonom von allen unabhängig irgendwo in unserem Kopf sitzt, sondern ein ganzer Komplex von Erinnerungen, Aspekten der Erziehung, die man in der eigenen Erziehung mitbekommen hat und so weiter. Und das auf der Basis der grundlegenden Fähigkeit zum Mitgefühl und zur Reflexion, was gut ist und was schlecht ist.
In dem Fall definieren Sie es aber über die Erfahrung. Vorher haben Sie aber gemeint, durch die Evolution hat sich das entwickelt, die Menschen.
Ja,
wenn ein Mensch als Robinson geboren wird, auf einer Insel ganz allein,
die Evolution liefert uns die Basis, die grundlegenden Voraussetzungen, die Neigungen, wenn Sie so wollen, Dispositionen, aber noch nicht die individuell konkreten Ergebnisse. Wenn der heute zur Welt kommt, nicht wahr, in dieser Sekunde, dieser Minute, ein Baby, da steht Evolution biologisch. Einiges fest, das ist ein Homo sapiens natürlich, mit ganz bestimmten grundlegenden Eigenschaften, die alle Angehörigen unserer Spezies haben. Es sind bestimmte grundlegende Verhaltensweisen festgelegt. Das Kind kann eigentlich sofort zum Beispiel sich festhalten. Der Greifreflex ist angeboren, genauso wie der Schein, das Lächeln und so weiter. So, aber ob dieser Kleine oder dieses Kleine Wesen jetzt in 20 Jahren ein Verbrechen begehen wird oder eine gute Tat, na, das steht also in seiner Wiege nicht fest. Das wird von so vielen Umständen beeinflusst werden, dass man es heute nicht nur nicht voraussagen kann, weil man ja auch die Umstände noch nicht kennt und in die der Kleine in den nächsten zwei Jahrzehnten geraten wird. Dabei sind eine Reihe von Mechanismen dann auch gewissermaßen offen. Nicht wahr? Was wird der Kleine da für eine Erziehung jetzt genießen? Wird er Vorbilder haben im moralischen Sinne, gute oder schlechte und so weiter und so weiter. Das hat einmal vor Jahren, habe ich einen sehr interessanten, witzigen Vortrag gehört von dem früheren Präsidenten des Jugendgerichtshofes Jesione. Ich glaube, es gibt den Jugendgerichtshof nicht mehr, aber wie immer. Hat Jesione eine Geschichte erzählt, die war aus eigener Erfahrung, einen Bekannten von ihm, Nachbar, kommt eines Tages ganz aufgelöst, bitte hilf mir, nicht mein Sohn wurde soeben verhaftet, er hat ein Moped gestohlen, der ist doch kein Dieb. Gut, dann hat Jesione erzählt, was er so über die Familie sonst alles weiß, wie verhalten sich die. Da war zum Beispiel vor einiger Zeit ein Fall, da hatte der Vater des Verhafteten mit seinem Auto am Samstagabend im etwas alkoholisierten Zustand einen Kranken umgeworfen, hat das aber so gelöst, dass ein Freund irgendwie involviert hat und der gesagt, er ist gefahren, der war nicht betrunken, wesentlich besser versichert, also letztendlich Versicherungsbetrug. Das hat der Sohn alles mitbekommen. Dann gehen sie am Sonntag zur Kirche unterwegs, stehen sie die Zeitung und so weiter und so weiter. Und dann wundern wir sie, dass der ein Moped gestohlen. Und da waren eine ganze Reihe anderer Linke, sogenannter Kavaliersdelikte. Nicht? Also du hast die Kranken umfahren, alkoholisiert am Steuer, die Versicherung etwas irgendwie, also hintergehen, die Zeitung zu stehlen, weil die zu blöd sind, um eben sie in einen Automaten, wie das in New York etwa der Fall ist, zu geben, sondern offen in einer Tasche und vieles andere mehr. Das sind nur Vorbildwirkungen. Und da sollte man sich nicht wundern, wenn der Sohn sagt, na gut, Moped, man steht da angelehnt, ihr nehmt das einfach mit. Bitteschön.
Ja, ich möchte eine Definition probieren auf die Frage, was ist Gewissen, was der Kollege gesagt hat, der philosophische. Und ich würde also meinen, Gewissen ist das Vermögen, etwas als moralisch richtig zu erkennen. Und moralisch heißt gesetzmäßig. Und deswegen, Zuschleppe, entspricht das durchaus einer Moral der italienischen Gesellschaft, weil sie sagen, wir regeln die Verkehrsverhältnisse so, das ist die Summe aller Regeln, dass die, die schief kommen, jetzt zurückgeschickt werden. Ob das jetzt eine gute Moral ist, das ist eine zweite Frage. Aber Moral ist es aber nicht.
Das ist eine sehr spezielle Frage, wir kommen darauf zurück. Aber Folgendes, ich glaube, dass jeder von uns hier in diesem Raum, ohne sehr lang darüber nachdenken und nachlesen zu müssen, bekannt oder sonst wo, sagen würde, ein Mord ist moralisch falsch. Oder ist jemand anderer Meinung? Gut, ihr würdet es kaum zugeben.
Das ist
bitte.
Das kann ja auch sein, dass wenn ich jemand einen Mord begeht, gar nicht hätte. Genau. Also,
Das ist nicht Mord. Notwehr und so weiter ist klar. Also da brauchen wir klar, wenn jemand ein Messer bedroht und schon eine Waffe
in der Luft. Also,
ein konkretes Beispiel. Sie werden wahrscheinlich alle der Meinung sein, wenn jemand aus Habgier zum Beispiel, irgendwo einbricht und dann auch noch den Besitzer, den erwischt, dort erschießt, dass das nicht unbedingt so eine moralisch richtige Tat ist. Ich rede hier nicht über Grenzfälle, wenn irgendjemand zu gegebenen Zeitpunkt, Versuche gab es ja, aber die sind gescheitert, Hitler erschossen hätte, dann würde wir das heute natürlich nicht unbedingt als unmoralisch bewerten, wenn uns einiges erspart geblieben wäre. Aber auch da bitte die Folgende zu berücksichtigen. Hätte jemand im Jahre 1903 Hitler erschossen, wäre das ein gewöhnlicher Mord gewesen. Bei 1903 niemand wissen konnte, was der da in 30 Jahren, 30 Jahre später, ab 1933 anrichten wird. Hätte jemand 1935 oder 1939 erschossen, dann würden wir aus heutiger Sicht natürlich sagen, da ist uns einiges erspart geblieben. Dieser Mord war legitim. Ja? Sie sagen, wie das diese relativiert. Wer Hitler 1903 erschossen wurde, wüssten wir heute davon gar nicht, weil das einer unter vielen Morden gewesen wäre. Kein Mensch wüsste überhaupt, wer Hitler war. Wir wissen erst aufgrund dessen, was er gemacht hat, wer er war. Und dann im Nachhinein erst sagen, hätte man ihn getötet, erschossen oder wie auch immer, dann wäre Millionen von Menschen unzähliges Leid erspart geblieben. Es hätte keine 60 Millionen andere Tote gegeben und so weiter. Eine ganz andere Frage, die wird uns aber später noch beschäftigen, da möchte ich nicht weit vorauseilen, die Sie vielleicht aber jetzt schon im Hinterkopf haben, auch Sie, Herr Kollege. Inwieweit eine bestimmte Handlung, die einem Menschen schadet, hingegen andere rettet, moralisch legitim ist. Also das ist eines der großen moralischen Dilemmas, das können Sie auch in diversen Mörder minder guten Filmen immer wieder sehen, nicht wahr? Ein Flugzeug fliegt außer Kontrolle, der Pilot ist tot, der muss nicht gleich erschossen worden sein, sagen wir Herzversagen und so weiter. So, niemand kann die Maschine steuern, sie fliegt auf eine Großstadt zu und wird dort eine ungeheure Katastrophe anrichten. So, soll man die Maschine jetzt abschießen? Also, das wird immer wieder thematisiert, wie gesagt, in guten, schlechten Filmen. Natürlich ein gewaltiges Dilemma. Man kann dann vorausbrechen, gut, die Maschine fliegt nach Frankfurt, wird dort also mitten in der Stadt runterfallen, Boeing 747, also kann man sich ungefähr ausmalen, was das für verheerende Folgen haben wird. Wenn wir die Maschine abschießen, dann sind halt 185 oder 200 Tote zu beklagen. So, was machen wir da jetzt?
Das ist genau das Problem, also egal wie ich mich hier entscheide, das Gewissen wird man bei beiden Entscheidungsmöglichkeiten auf jeden Fall dagegen reden.
Ja, also in diesem Fall, wie gesagt, es ist ja nicht konstruiert, es kann ja sein, dass so ein Flugzeug, da ist ja schon einiges passiert, wenn auch Flugzeugabstürze ungemein selten sind und so weiter. Es kann zwar passieren, dass es, oder auch Eisenbahn, ein Flugzeug, eine Eisenbahn so voll besetzt, rollt also mit überhöhter Geschwindigkeit in einem Bahnhof langsam. Was soll man da machen?
Ist es nicht gerade so, dass in diesem Dilemma das Gewissen völlig versagt? Gerade in solchen Fragen hilft mir der Begriff des Gewissens mit der kulturellen Prägung oder wo es auch immer herkommt, gerade nichts. Genau. Da hilft mir der Begriff der Empathie überhaupt nichts. Also moralisches Verhalten in allen diesen wahrscheinlich hunderttausenden Beispielen, die in der Urteil der Fülle nehmen, genau dort hilft mir weder ein Gewissen was, noch ein Empathie was. Und dann ist die Frage wirklich groß, was ist es dann? Weil die zwei Kriterien fallen dann kategorisch aus.
Genau, damit natürlich, da gebe ich mir völlig recht, damit weisen Sie auf etwas hin, worauf ich noch zurückkommen wollte, nämlich die Frage, gibt es Grenzen der Moral? Haben wir uns vielleicht so viel vorgenommen? Ganz einfach gefragt. Denn, wie ich schon vorhin sagte, kaum jemand von uns verhält sich wirklich immer nach den jeweiligen moralischen Prinzipien, im Kleinen zumindest, weichen wir immer wieder irgendwie ab und so weiter und so weiter. Deutet nicht das schon darauf hin, dass uns Moral gewissermaßen überfordert. Wie viel Moral verträgt der Mensch? Wenn wir hier von Gewissen reden, von Empathie und Mitgefühl, das wollte ich noch nachtragen, sind das natürlich begrenzte Mechanismen. Ja, es ist eine Sache, Mitgefühl zu haben mit jemandem, der am Ring von einem Auto eingefahren oder überfahren wird. Das ist auch eine relativ, so traurig das für den Überfahren auch sein mag, eine relativ überschaubare Situation, wo ich auch nicht unbedingt, außer dass ich verpflichtet bin, irgendwie zu helfen, zumindest die Rettung zu rufen, wo ich auch sonst keine Entscheidung zu treffen habe, bin ich aber der Direktor eines Flughafens oder ich weiß nicht, irgendeiner Eisenbahngesellschaft und soll ich die Entscheidung treffen, wir jagen den Zug in die Luft mit 120 Fahrgästen oder wir lassen den Zug in den Westbahnhof einrollen, sodass er dann eine Katastrophe anrichtet, ein bisschen unten zur Marienverstraße. Ja, die Entscheidung ist natürlich dann schon. Das ist gewaltig. Und da, ich könnte nicht sagen, wie ich handeln würde. Da würde ich mir fast zurückziehen, was Sie vorhin gesagt haben. Sie wissen ja gar nicht, was Sie tun würden, wenn Sie 10.000 Euro finden würden. Sie wissen nicht, wie das ist. Ich weiß es auch nicht. Daher bleibt das natürlich spekulativ. Bitte.
Ja, ich meine, es gibt ja auch durchaus moralen Verpflichtungen,
sozusagen die nicht an dem Wissen gekoppelt sind. Also ich meine, dass die Flüche Beispiele angehen und das Beispiel mit dem Geld, da gibt es ja auch die kapitalistische Moral, da findet die Moral eine Antwort drauf, dass die Feld durch die Umstände ziemlich hart, aber das geht auch. Das knabbert auch.
Also gut, aber ich glaube, nochmal, ich glaube doch, dass wir uns in einem einig sind, es gibt bestimmte Handlungen, die jeder und jede von Ihnen und mich eingeschlossen mit hoher Wahrscheinlichkeit als moralisch richtig oder falsch bewerten würde. Naja, wenn ein Freund Sie um Hilfe bittet, zum Beispiel ein guter Freund, und Sie verweigern ihm die Hilfe, obwohl Sie ihm helfen könnten, also bitte immer realistisch, dann ist das doch nicht korrekt. Ja klar, also wenn der kommt und sagt, bitte, ihr bräuchte dringend 10 Millionen Euro, dann haben sie wahrscheinlich nicht, das glaube ich schon. Das war auch unrealistisch, aber meine realistische Bitte, was weiß ich, der hat irgendwas verloren oder bittet sie in der Wohnung auf jemanden zu warten oder harmlose Dinge. Ja. Die Verweigerung von Hilfe ist bei uns allen irgendwie negativ besetzt. Wenn sie im Bereich des Möglichen nicht, klar, ich rede hier nicht von Unmöglichkeit, ich würde auch niemanden darum bitte mir 10 Millionen Euro zu schenken, das wäre ein Schwachsinnig, wer soll mir die schenken, vor allem warum? Ich würde auch niemanden darum bitten, ich weiß nicht, mir sein Auto zu leihen, weil ich nämlich keinen Führerschein habe, nicht weil ich mir weggenommen wurde, ich hatte nicht einen. Ja, das wäre eine unmoralische Bitte, und da würde ich sagen, der soll mir sein Auto eben nicht leihen. Also, es geht hier natürlich um realistische Dinge und um Handlungen, die realistisch auch vollführt werden können. Von jemandem zu verlangen, er soll jetzt ins Wasser springen, um eine Katze zu retten, ist auch natürlich schon etwas sehr viel verlangt. Wenn es nicht seine eigene Katze ist und er nicht sowieso freiwillig hineinspringt. Ja, bitte.
Was sagen Sie dazu, wenn ich sage, das Gewissen ist die innere Stimme in mir? Aus Carl-Jan Jungen, also ich habe Theologie studiert und ich lese ein Beispiel in Erinnerung, ja. Das Carl-Jan Jungen, er war zuerst Anglikaner und dann Katholik geworden und er hat gesagt, müsste ich mein Glas erheben auf den Papst oder auf das Gewissen, würde ich es auf das Gewissen erheben und anstoßen auf das Gewissen, dass sozusagen das Gewissen die letzte und die höchste Instanz in mir ist, wie ich mich entscheide. Und da ist es mir dann egal, welche Instanzen sagen, andere, das ist gut, das ist böse.
Ja.
Und also kommt es darauf an, wie das Gewissen, wie Sie sagen, das ist grundgelegt in der Evolution, aber wie es gebildet ist. Wer bildet mein Gewissen, ob ich jetzt randalierende Jugendliche wie da in München helfe, also zu Ordnung versuche zu bringen, oder ob ich das nicht mache, weil es mir egal ist, ob das nicht mit hinausgeraubt wird.
Bei allem, was wir tun, haben wir natürlich in erster Linie in der Regel unser eigenes Wohlergehen im Auge. Niemand kann auch von Ihnen verlangen, dass Sie sich irgendwo einmischen, wenn drei Jugendliche, die vielleicht noch dazu bewaffnet sind, irgendjemanden bedrohen. Das wäre eine Aufforderung, die illegitim wäre. Was man verlangen kann, dass Sie zumindest die Polizei rufen oder um Hilfe oder Hilfe holen oder jemanden holen, von dem Sie wissen, der wird mit diesen drei leicht fertig. Also ganz klar, es geht bei allem und darauf will ich allmählich auch hinaus. Die ganze Vorlesung heißt Biologie und Ethik letzten Endes. Dass wir Moral, wir können uns im Detail Tage und Nächte lang drüber streiten, auf jeden Fall abhängig betrachten müssen von unserem Leben und nicht als irgendein abstraktes Prinzip, das immer und überall unabhängig von unserer Situation möglich ist. Deswegen beginne ich ja hier ganz allgemein mit sehr vielen Beispielen, empirischen Beispielen, die zeigen, wie sie Menschen de facto verhalten, wie sie de facto handeln und nicht unbedingt, wie sie nach irgendwelchen idealistischen Prinzipien handeln sollten. Aber, und das weiß ich, möchte noch einmal festhalten, ich glaube, dass jeder von uns, und zwar ohne jetzt sich mit Ethik beschäftigen zu müssen, im Alltag in vielen Situationen sehr wohl weiß, was richtig und was falsch ist. Das müssen wir im Nachhinein gar nicht reflektieren. In der Regel werden Sie in der Straßenbahn, wenn da ein uralter Mann kommt mit seinem Stopp, aufstehen und dem einen Sitzplatz anbieten. In der Regel, sage ich. Ja. Und wir würden zumindest sagen, ja, das ist richtig, ich kann stehen, aber der Alte bitte, der soll sich hinsetzen. Und solche Beispiele gibt es natürlich hunderte, die wir im Alltag immer wieder erleben, wo wir auch dann jeweils richtig handeln, ohne dass wir ein großes Aufsehen deswegen machen. Oder wenn Sie einer alten Dame ihre Tasche hinauftragen, helfen und so weiter, dann wissen Sie dabei nicht, ja, ich sage ja, ich bin ja so ein der moralisch höchststehende Mensch überhaupt, das haben Sie gemacht, die Sache ist vergessen. Wir handeln ja vielfach, wie gesagt, intuitiv. Und dann durchaus richtig. Natürlich, wenn man jetzt Grenzsituationen hernimmt, nicht das mit dem Flugzeug, das abstürzen wird und dann verschiedene Situationen, die wir sehr wohl noch hier diskutieren werden, dann ist die Frage natürlich eine ganz andere. Und grundsätzlich ist dann die Grundfrage auf der Basis des Gesagten eben auch, wie weit sind wir moralfähig? Die beiden Mechanismen des Gewissens und des Mitgefühls, mit denen uns die Evolution offenbar unter anderem sozusagen ausgestattet hat, besagen ja nicht mehr und nicht weniger, als dass wir zu bestimmten Handlungen fähig sind, also moralfähig, nur wie weit das geht, ist damit ja noch nicht festgelegt. Weil es höchst unterschiedliche und höchst kritische Situationen geben kann. Da muss man nicht nur an Weltkriege denken und Endes mehr, wo sich die moralischen Prinzipien völlig verändern. Situationen, die dann diese beiden Mechanismen auf die Zerreißprobe stellen.
Bitte. Derjenige, der da jetzt in der Umfrage Zivilcourage gezeigt hat, der jetzt moralisch richtig gehandelt, weil er dabei getötet wird und jetzt sein Kind zum Beispiel keinen Vater mehr hat.
Das ist eine Frage der Perspektive.
Beispiel
Jägerstichter. Bitte? Jägerstichter. Ja, ja. Das Beispiel, dass jemand ins Wasser springt, um einen anderen zu retten, auch wenn es ein Fremder ist, wird ja immer wieder hervorgebracht und dann fragt man sich ja, warum hat der das gemacht? Unter Ansatz des eigenen Lebens. Es ist ein seltenes Verhalten. Es kommt vor, und weil es immer wieder so hervorgehoben wird, es wird gerade deswegen so hervorgehoben, weil es so selten ist. Halten Sie bitte fest, absolut selbstloses Verhalten, und zwar dauerhaft, nicht nur einmal, zweimal im Leben, sondern ständig, ist die seltenste aller Handlungsweisen in unserer Spezies. Sie kommt wahrscheinlich überhaupt nicht wirklich vor. Ich höre niemanden sagen, was ist mit Mutter Teresa? Oder dem sprichwörtlichen, barmherzigen Samariter. Naja, bösartig wie ich bin, würde ich sagen, also aus soziobiologischer Sicht, ach, die hatten ja was davon. Heilsarmeen, Segen Gottes und was auch immer. Religionsstifter, wenn sie nicht völlig verblödet sind, wissen ganz genau, dass sie von Leuten bestimmtes Verhalten, ob aus unserer Sicht richtig oder falsch, egal, ein Leben lang nur dann erwarten können, wenn es irgendeine Belohnung gibt. Wenn schon nicht hier und jetzt im Diesseits, dann zumindest im Jenseits später, für die, die daran glauben. Denn gar nichts, das geht offenbar nicht. Der ein Kind rettet aus der Donau zum Beispiel, hat nachher, und dann hat das alles überlebt und das Kind auch gerettet ist, sehr viel davon. Er mag zunächst nicht daran denken. Aber es wird dann sicher in den Lokalnachrichten wird das erwähnt werden, wie heute 19 Uhr, und der wird dann fotografiert und gefilmt werden und dann kommt vielleicht kriegt er eine Belohnung, vielleicht waren die Eltern des Kindes sehr reich, nicht? Das zahlt sich aus. Natürlich denken wir nicht, wenn schon jemand von uns so eine Rettungsaktion macht, natürlich denkt er dann nicht das vorher rational nach. Ah, wem könnte das Kind gehören? Mögen das reiche Eltern sein? Wie soll ich jetzt vorgehen? Soll ich in der Bemessung der Distanz von hier zum Kind das metrische System verwenden oder vielleicht ein anderes? Und inzwischen wird das Kind ertrinken, das ist klar. Deswegen, wenn überhaupt, passieren solche Rettungsaktionen spontan. Und es ist nicht zu übersehen, dass viele moralisch richtige, helfende Aktionen eben relativ selten sind, dass sie nicht zu übersehen, deswegen, weil sie oft ganz besonders hervorgehoben werden. Als ob es nicht selbstverständlich gewesen wäre, das und dort und dort zu helfen. Bei irgendeiner Flutkatastrophe, wenn es nichts mehr zu berichten gibt, dann berichtet man halt über die Helfer. Wie selbstlos haben die Tag und Nacht dort das Wasser geschaufelt und so weiter und so weiter. Als ob das nun etwas wäre, was Menschen zu Engeln machen würde. Also erstens ist es im Falle von Katastrophen in der Not ja sowieso selbstverständlich, dass man versucht, sich selbst zu retten und damit eben auch anderen zu helfen. Es gibt ja da viele Beispiele, die man auch spieltheoretisch analysiert hat. Irgendein Autobusunglück in der Wüste mit 20 Personen, die einander überhaupt nicht kennen, nie miteinander etwas zu tun haben, hatten. Ja, wie werden sie die dann verhalten, wenn sie will? Sie werden kooperieren, sie werden kooperieren müssen. Denn wenn die dann beginnen, sich gegenseitig auch noch zu befetzen und mit Fußtritten zu versehen, na ja gut, dann sind die sozial verblödet und damit werden die auch nicht in der Wüste überleben. Das heißt, die Situation erzwingt gewissermaßen auch helfendes Verhalten, nur wenn wir nicht im Vorhinein schon die Disposition dazu hätten, einerseits eben selber überleben zu wollen, na klar, das wollen ja die meisten von uns, ich kenne niemanden, der so hofft, dass er demnächst erschlagen wird, selber überleben zu wollen und zweitens eben die Einsicht, das wird aber nur dann gehen, wenn ich mit anderen kooperiere. Dann überlebt er zwar auch, soll das dürfen, aber ich eben auch. Das heißt, Moral ist nichts irgendwie, was man idealistisch verklären muss, deswegen habe ich ja zunächst einmal funktional begonnen, beziehungsweise Moral funktional definiert. Sie erfüllt bestimmte Zwecke. Ob die dann objektiv gesehen auch schon moralisch gut oder schlecht sind, das können wir leider oft erst im Nachhinein feststellen. Nicht? Moralsysteme ändern sich, ich glaube, das zeigt uns Geschichte, zeigen uns Geschichte und Gegenwart hinreichend. Es ist auch eine Frage, wir werden darauf noch zurückkommen, was können wir moralisch tolerieren, wie weit darf unsere Toleranz gehen, wenn wir sagen, alle Gesellschaften haben verschiedene Moralprinzipien, also haben irgendwelche Moralprinzipien, aber die sind nicht immer identisch. Also es gibt keine universelle Moral, die für alle Sozietäten grundlegend für alle Seiten gilt. Da ist die Frage, gut, was sollen wir jetzt noch akzeptieren, wenn es in einer Gesellschaft üblich ist, nach dem Abendessen auf den Tisch zu springen und auf den Tisch zu tanzen, dann sollen die das tun dürfen. Ich muss ja nicht hingehen und dort mittanzen. Wenn es aber in einer Gesellschaft üblich ist, dass Frauen gesteinigt werden, wegen aus unserer Sicht voll harmloser Vergehen, dann ist eine andere Frage, dürfen wir dann auch sagen, ja, die machen das halt so. Ne? Also die tanzen auf dem Tisch, die steinigen Frauen, wieder andere verstümmeln jemanden, weil er etwas gestohlen hat und so weiter, das muss man akzeptieren. Das ist eine heikle Frage, von die wollte ich nur mal in den Raum gestellt haben, aber wir werden später noch darauf zurückkommen. Ja, damit haben wir heute die Zeit bereits erfüllt. Ich danke sehr für Ihr Interesse.